SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Januar im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury heute Abend zu Gast ist Beate Tröger, Literaturkritikerin unter anderem beim Deutschlandfunk, Cornelia Geißler, Literaturredakteurin bei der Berliner Zeitung und Jörg Margenau, Literaturkritiker unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Isabelle Demey und Sebastian Miro lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, kommt von Karl-Ove Knausgard. Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst heißt das Buch, das im Luchterhand Verlag erschienen ist. Jörg Margenau, in diesem Buch treffen, etwas flapsig formuliert, 2 berühmte Berserker aufeinander, die in ihrer, ja, man kann sagen, Gigantomanie doch sehr verschieden sind. Wie nähert sich denn der Schriftsteller dem bildenden Künstler?
Er beschreibt erstmal, wie er anreist, wie er Ausstellungen besucht, wie er versucht, Kontakt aufzunehmen und dann aber vor allem Besuche bei Anselm Kiefer im Atelier. Das Buch ist ja interessanterweise auch parallel zu dem Film von Wim Wenders rausgekommen, sodass man das eigentlich auch fast nebeneinander sehen muss. Und vieles, was Wim Wenders zeigt im Film, zeigt er auch im Buch. Allerdings anders. 2 sehr unterschiedliche Künstler, finde ich doch, weil Knausgard ja vor allem mit seinen autofiktionalen Werken bekannt wurde, in dem es um das Ich geht und die Wahrnehmung der Welt aus der Perspektive dieses Ich. Und bei Anselm Kiefer, das ist auch das, was Knausgard an ihm interessiert, geht es um sehr große Landschaften, die immer menschenleer sind. Und diese Konfrontation eigentlich, welches Verhältnis hat der Künstler zur Kunst? Was hat das Werk mit der Person zu tun, ist eine der zentralen Fragen in diesem Buch. Das ist ein Buch nicht nur über 2 Künstler, sondern auch über die Frage, was Kunst eigentlich ist, die ganz radikal und intensiv immer wieder durchexerziert wird. Ein Buch, das genau durch diese Kunstbesessenheit eigentlich mich sehr überzeugt hat, und zugleich ist es ein unglaublich lustiges Buch. Und das liegt daran, dass der Blick von Knausgard auf Kiefer fundamental anders ist als der von Wim Wenders in dem Film, wo man ja einen Schweiger dargeboten bekommt, der eigentlich überhaupt nicht spricht, während in diesem Buch von Knausgard Kiefer unentwegt dummes Zeug redet.
Er tritt auf so als lachender Derwisch.
Das ist also ein Harlekin irgendwie, man glaubt es gar nicht, aber das scheint doch irgendwie wahr zu sein. Und diese Diskrepanz zwischen dem ewig kichernden Anselm Kiefer und der Ernsthaftigkeit dieser Kunst ist natürlich auch etwas, was der Bewegungsmotor dieser ganzen Analyse dieses Buches darstellt.
Ich habe zeitweilig gedacht, der erfindet das alles, der Knausgard. So skurril ist es. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Karl-Ove Knausgard besucht Anselm Kiefer in seinem Atelier. Neben ihm steht immer die strenge Assistentin, Forelli heißt sie. Und es geht da keineswegs nur um die Kunst, sondern es geht dann auch ums Fliegen, wie wir gleich in der Lesestelle hören. Sebastian Miro trägt aus Der Wald und der Fluss vor. Bitte sehr.
Als wir uns kurz darauf an den Tisch setzten und der Koch das Essen und den Wein auftrug, sprach Kiefer darüber, wie es war, mit dem Hubschrauber zu fliegen, was er liebte. Wenn Sie irgendwo hin müssten, sagte er, flögen Sie immer mit dem Hubschrauber, das sei am einfachsten. Er erzählte, dass sie sich einmal verflogen hatten und durch eine Lücke in der Wolkendecke hinuntergehen mussten, um einen Orientierungspunkt zu finden. Es klang fast so, als hätten sie Straßenschilder lesen müssen. Ich konnte seine Faszination nachvollziehen. So wie er davon erzählte, hatte das Fliegen eines Hubschraubers etwas Manuelles. Als würde es aus einer Zeit betrachtet, in der das Fliegen noch der Traum von einem mechanischen Wunder war. Einer der Piloten ist übrigens gestorben, sagte er, bei einem Unfall in den Alpen. Sie sind abgestürzt, als sie Bauholz transportierten. Wir aßen sekundenlang schweigend weiter. Kiefer summte leise vor sich hin. Haben Sie einen Hubschrauber, sagte er und sah mich an. Nein, leider nicht, antwortete ich. Sie sollten sich einen anschaffen, rief er. Sie müssen einmal mitkommen, sagte Forelli. Wir könnten nach Barjac fliegen. Sie können Ihre Kinder mitbringen, sagte Anselm Kiefer. Ja, gern, sagte ich, aber die Zweitälteste, Heidi, hat ziemliche Flugangst. Ein Hubschrauberflug ist eher nichts für sie. Als Forelli mich nach dem Essen zu meinem Hotel ins Zentrum von Paris fuhr, hatte ich das Gefühl, weniger darüber zu wissen, wer Anselm Kiefer war, als ich gewusst hatte, bevor ich ihm begegnet war. Er hatte eine eigentümliche Mischung aus Strenge und Ausgelassenheit ausgestrahlt. Die Strenge lag im Hintergrund und wurde in den Augen sichtbar, die von seinem Lachen meistens unberührt blieben, während das Ausgelassene sich darin äußerte, dass er unablässig scherzte, sozusagen konstant nach dem Leichten in der Situation Ausschau hielt, sowie darin, dass er ein königliches Selbstvertrauen hatte und für sich in Anspruch nahm, es frei entfalten zu können. Dass gerade er mit genau diesen Persönlichkeitsmerkmalen es war, der all diese Kunstwerke mit ihrem überwältigenden Ernst und ihrer brutalen Schönheit erschuf, leuchtete einem nicht automatisch ein. Aber alle Kunstwerke entstehen aus einer Bewegung vom Inneren zum Äußeren. Und diese Bewegung ist kumulativ. Der Beginn im Inneren ist zart. Ein kleiner Gedanke, eine vage Vorstellung oder nur ein Impuls, der an Größe und Gewicht zunimmt, wenn er der Materialität im Äußeren begegnet und durch sie Form und Farbe erhält. Es brachte also nichts, im Künstler nach der Kunst zu suchen. Sinnvoll war allein, nach dem Künstler in der Kunst zu suchen. Und wo war Kiefer in seiner Kunst?
Sebastian Miro las aus Der Wald und der Fluss von Karl-Ove Knausgard, aus dem Norwegischen von Paul Berf, erschien im Luchterhand Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Cornelia Geißler, wir haben es gerade gehört. Und wo war Kiefer in der Kunst? Ja, gibt denn das Buch eine Antwort auf diese Frage?
Eigentlich nicht. Also man erhält viel mehr Antworten darüber, wer Karl-Ove Knausgard ist. Der ist mir richtig sympathisch geworden in diesem Buch, wie er schüchtern sich diesem großen Künstler nähert und das Gefühl hat, der macht sich auch immer noch über ihn lustig. Und wenn Sebastian Miro das so schön vorliest, hat man auch das Gefühl, dass der scherzt, aber eigentlich, also das ist ein Problem mit dieses Buches, weil dieses ewige Witzeln von Kiefer lässt sich sehr schwer in Literatur übertragen. Also die Frage, haben Sie einen Hubschrauber? Sie sollten sich einen zulegen, darüber lachen wir jetzt. Aber oft sagt er irgendwas und es wird hinterher gesetzt, he, he, he oder ha, ha, ha. Und das stört beim Lesen schon. Und dann wird einem dieser Typ, der eben oft diesen Nachsatz hat, hinter normal gesprochenen Sätzen schon unsympathisch. Schon man erfährt eigentlich nicht, wie er in der Kunst ist. Also man erfährt ein bisschen biografisch schon durch die Recherchen eigentlich auch durch von Knausgard und dadurch, dass er ihn auch öfter begegnet und ihn auch in anderen Aggregatzuständen trifft. Also er ist in seinem Atelier in Paris, bei Paris, wo er auch wohnt und wo er immer mit dem Fahrrad auftritt, offenbar auch um Leute zu beeindrucken, dass er da mit dem Fahrrad herumfährt. Da verhält er sich anders als zum Beispiel in Freiburg, wo ihm die Ehrendoktorwürde verliehen wird. Da spielt er eine ganz andere Rolle. Also insofern erfahren wir über den Menschen schon, wie er sich darstellt, aber eigentlich wenig über ihn und seine Kunst. Man erfährt viel über Künstlertum und wie Künstler einander betrachten und eine Menge über Knausgard, dass er doch so neugierig ist und gleichzeitig so schüchtern und so.
Jetzt haben wir schon einige Aspekte angesprochen von dem Buch. Vielleicht muss man jetzt mal grundsätzlich fragen, Beate Tröger. Es ist ja eine Mischung. Also wir haben, wie wir gerade gehört haben, Reflexionen über Kunst. Dann lernen wir diese beiden Figuren näher mal etwas verschwommener kennen. Allgemein gefragt, hat sie dieses Buch überzeugt?
Ja, mich hat dieses Buch überzeugt. Und zwar genau, weil es so eine eigenwillige Mischung aus Reflexion über Kunst. Und ich würde eigentlich auch Cornelia Geißler ein bisschen widersprechen wollen. Es gibt schon auch Passagen, wo zum Beispiel beschrieben wird, wie Kiefer mit diesem Blei arbeitet, das ja konstitutiv ist für viele seiner Arbeiten. Es wird aber dann eben auch anekdotisch erzählt, also bis hin zu den Besuchen bei einer adligen Familie, die mit dem Kiefer befreundet ist in Donaueschingen. Dann wird eben das Schloss noch aufgesucht zusammen. Was es wirklich interessant oder überzeugend macht, ist erstens diese Mischung, ist zweitens der lange Zeitraum der Recherche und drittens auch, finde ich, die Polarität, die im Titel schon drin steckt, und darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, der Wald und der Floß. Ich mochte weder Kiefer noch Knausgau besonders vorher und ich mag nach dieser Lektüre beide wesentlich lieber. Und insofern würde ich sagen, ist es durchaus ein überzeugendes Buch. Und diese Passagen mit dem Hehehe, also was gerade schon angesprochen wurde, ist Kiefer sozusagen ironisch gegenüber sich selbst, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der für mich eben den Blick auf seine Kunst auch verändert hat. Und bei Wenders, ich habe den Film nicht gesehen, aber bei Wenders stelle ich mir so dieses Bleischwer-Affirmative vor, was den Kiefer auf den Sockel hebt, und der Knausgau holt ihn und interessanterweise auch sich selber ein Stück weit darunter. Weil er nämlich tatsächlich in dieser Schülerrolle auftaucht, wo er doch sonst in seinen großen literarischen Würfen immer eigentlich der ist, der alles nicht durchblickt, aber indem er es beschreibt, besser durchblickt.
Dann sprechen wir mal über den Wald und den Fluss. Das sind ja die Grundmotive, die jedenfalls Knausgard ausmacht, Herr Margenau. Worauf spielt der Titel an?
Also ich möchte alles unterstreichen, was Beate Tröger gerade gesagt hat, weil mir ging es genauso. Vor allem, dass die beiden Figuren einem sympathisch werden. Und bei Knausgard hatte ich immer meine Probleme mit dieser Egomanie ein bisschen. Der Wald und der Fluss deutet auch auf die Herkunft von Anselm Kiefer in seinem Geburtsort Donaueschingen hin und auf seine Verbundenheit mit dem Schwarzwald, die auch in einigen Kunstwerken, die dann in dem Atelier rumstehen, dann doch zur Geltung kommt. Diese Guckkästen mit Wald auf den Bildern, es ist ja immer wieder zu sehen. Der Wald steht für das Feste, für das Bedrohliche, für das Dunkle, für das Undurchschaubare im Leben. Der Fluss auf der anderen Seite, und auch das ist wieder Donaueschingen und Kindheit von Anselm Kiefer, nämlich die Donau, die da entspringt. Der Fluss steht für das Nicht-Festhaltbare, für das Fließende, für das Weite. Und das sind die beiden Elemente, die die Kunst von Anselm Kiefer ausmachen und die Knausgard eben sehr wohl auch doch biografisch verankert. Und deshalb ist es eben auch ein Buch über ihn und seine Biografie. Da wird jetzt nicht die Biografie durcherzählt, aber doch erfährt man sehr, sehr viel über den Werdegang und die Herkunft und die Kindheit von Anselm Kiefer. Ich finde, genug oder vielleicht sogar mehr, als man wissen muss, um seine Kunst wirklich zu verstehen. Denn das ist ja genau die Frage, um die es immer geht. Wie viel muss ich eigentlich über den Künstler wissen, um seine Kunst verstehen zu können? Und die Antwort, die Knausgard darauf gibt, heißt im Grunde nichts oder nicht so sehr viel, weil die Kunst doch für sich steht und gerade auch aus einem von sich selbst befreiten Ich erzeugt wird. Es gibt auch die Vorlesungen von Knausgard, die Tübinger Vorlesungen, die auch dieses Jahr erschienen sind, wo es auch um dieselbe Frage geht, im Schreiben dann allerdings. Und natürlich versucht er das, was er bei Kiefer sieht, dann auf sich selbst und seine eigene Kunstproduktion anzuwenden. Also dass Kunst herstellen nichts Manuelles ist und nichts, was man irgendwie mit dem Bewusstsein erschafft, sondern etwas, was aus einer anderen Dimension herauskommt. Und das kann er bei Kiefer sehen, wenn da mit Blei gegossen wird und irgendwas dann da ist, was dann Gestalt annimmt, aber was nicht aus dem Ego des Künstlers kommt, sondern woanders her. Und das ist der Vorgang, der ihn interessiert.
Was ich gern ergänzen würde, ist, dass der Titel Der Wald und der Fluss auch auf die beiden Techniken, über die Knausgard am meisten in der künstlerischen Darstellungsweise von Kiefer nachdenkt, entspricht, dass nämlich der Wald für dieses statische in Blei arbeiten, megalomane, große Arbeiten. Wir kennen alle diese riesigen Skulpturen auch von dem Kiefer. Er arbeitet ja auch in diesen riesigen Ateliers, wo er dann eben im Fahrrad durchfährt. Und dem gegenüber stehen die Aquarelle. Und das ist in diesem, wie ich finde, auch sehr schön gestalteten Buch auch gezeigt. Also wir haben im Vorsatz einen Aquarellvorsatz farbig und dann haben wir noch einen Bleivorsatz farbig in diesem Buch. Und so statisch wie der Wald ist das Blei und so fluide wie der Fluss sind die Aquarelle. Und ich finde, an dem kann man gut sehen, wie geschickt Knausgard auch sich dieser Ästhetik Kiefers schreibend und beobachtend annähert.
Und man kann gut sehen, was Literatur kann, einfach. Also wie man mit Literatur über Kunst schreiben kann. Also ich habe den Wenders-Film gesehen, man erfährt viel und man sieht viele Kunstwerke und die Orte, an denen er gelebt hat, wo auch immer Wald in der Nähe war. Aber und er ist eben auch biografisch, aber das Biografische, was Knausgard herausarbeitet, ist eigentlich genauer, ohne dass er als Stationen es erzählt. Aber warum Kiefer in jungen Jahren bekannt geworden ist, dass er sich an Orte gestellt hat und den Hitlergruß zeigte in der Uniform seines Großvaters oder seines Vaters und das als fotografieren ließ oder sich einfach nur so hinstellte damit und mit diesem verbotenen Symbol damit aber eben in diese Gesellschaft reinwirken wollte, das hat Knausgard auf eine Weise herausgearbeitet, dass man das versteht und dass er eben bis heute, also Kiefer spricht ihn irgendwann nochmal darauf an und erzählt von seinen Anfängen und zeigt dann im Auto, reckt er da den Arm hoch und das ist ihm so unangenehm, diese Gegenwart. Und er versteht dann aber, dass er eben in dieser Dunkelheit, in der er aufgewachsen ist und es also 1967 und 69, als er mit diesen Szenen anfing, das nötig war, um ein Zeichen zu setzen. Und das kann Literatur auf eine besondere Weise. Es ist nicht nacherzählt, sondern er dringt da hinein. Er kommt zu diesen Szenen mehrfach.
Er nennt ihn ja an einer Stelle auch autogeografischen Maler. Was heißt das?
Das heißt, dass es nicht um die Biografie als äußeren Lebenslauf geht, sondern um die Orte, die prägend sind. Und das führt er ja vor in diesem Buch. Ich würde das nicht unbedingt als Literatur bezeichnen. Vielleicht ist es eine Reportage und Reportage ist ein literarisches Genre. Aber es ist auch ein Essay, ein reflexiver Text. Es ist auch wie immer bei Knausgard ein autofiktionaler Text, weil natürlich er selber da auch drin vorkommt, in seinem Blick, in seiner Annäherung an Kiefer. Also Literatur ist ja ein gut weiter Begriff. Er ist ein Literat und er ist ein brillanter Schreiber und zeigt eben auch, wie er sich einem Gegenstand wirklich nähern kann und so, dass man Lust am Lesen hat. Mir ginge so, bei Kiefer ist ja immer auch die Ehrfurcht und die Erstarrung und dieses, man steht da vor diesen Landschaften und versucht auch zu deuten, ne, diese ganzen symbolischen Dinge bei Kiefer. Und er holt es so wunderbar runter. Und wenn dann Kiefer sagt, irgendwann, na ja, und dann entsteht da auch Sinn. Und dann kommt hinterher dieses Hi-Hi-Hi-Hi. Mhm. Das ist einfach brillant, finde ich. Und auch das Hi-Hi-Hi ist dann, glaube ich, doch sehr bewusst und sehr gut gesetzt.
Aber das ist ja auch das, wie Knausgard sich am Anfang an den Kiefer ranmacht. Also zur Frage, ist das Literatur oder ist das eine literarische Reportage? Er sagt ja eben, ich sehe in der Tate 2014 eine große Kiefer-Ausstellung und ich bin so beeindruckt, dass ich denke, ich will den eigentlich jetzt mal kennenlernen, diesen Knaben. Und er weiß aber, dass Kiefer jemand ist, an den man nicht leicht rankommt und schreibt ihn an und sagt, ich möchte über sie schreiben. Und ein halbes Jahr später kommt tatsächlich dieser Brief. Und dann entwickelt sich auch sowas wie eine Beziehung, wobei man auch da nie weiß, ne? Also manchmal spricht der Kiefer ihn dann nicht mit Karl, sondern mit Klaus an und dann... Dann denkt er, ja, also ich war doch jetzt schon ein paar Mal da und ihr müsst doch jetzt eigentlich mal wissen, wer ich bin. Also man kriegt aus diesem Text auch gut mit, dass Kiefer, wie es schon gesagt worden ist, tatsächlich so was Clowneskes oder Harlekineskes vielleicht hat, aber zugleich ist es auch sehr monströs, wie er auftaucht. Und in dem, wie Knausgard es schafft, wie das changiert, bleibt es einfach immer zu spannend. Es löst sich auch bis zum Schluss eigentlich nicht auf.
Und ich glaube, das ist auch die literarische Qualität dieses Textes. Mhm. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch sehr, sehr lang über dieses Buch sprechen, tun es aber trotzdem nicht und hoffen, dass es viele Leser findet. Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst von Karl-Uwe Knausgard, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar und damit zu einem Autor, dessen Werke in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden sind. Paul Auster hat ein neues Prosawerk veröffentlicht. Vielleicht zur Erinnerung, 2017 erschien sein letzter Roman 4321 in deutscher Übersetzung. Das aktuelle Buch trägt den Nachnamen der Hauptfigur im Titel, nämlich Baumgartner. Jörg Margenau, wer ist das und in welcher Situation befindet sich der Mann?
Baumgartner ist ein 71 Jahre alter, emeritierter Phänomenologe, der weiterhin schreibt und publiziert und der uns an einem ganz zufälligen Vormittag erstmal vorgeführt wird, an dem er seine Schwester anrufen möchte und Eier kochen möchte. Und ein Buch von Kierkegaard aus der Küche im Erdgeschoss nach oben holen. Das sind die drei Dinge, die er vorhat. Und alle drei Dinge ereignen sich nicht, weil was dazwischen kommt. Weil immer was dazwischen kommt. Nämlich der Zähler, der Stromableser und alles geht durcheinander. Und der Topf ist heiß und der verbrennt sich die Hände und er stürzt die Treppe runter und so weiter. Zufall, 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 wie das bei Paul Auster immer gerne ist. Der Zufall, der alles, was geplant war, aushebelt. Und der Eiertopf hat dann insofern seine doch romanbegründende Bedeutung, weil er daran erinnert, dass er 50 Jahre zuvor in einem Secondhand-Laden in New York gekauft wurde und er dort seine Frau und große Lebensliebe Anna kennengelernt hat, die 10 Jahre zuvor bei einem Badeunfall auf tragische Weise ums Leben kam. Wir erleben also einen alten Mann, der ist so ein bisschen tüdelig in seiner Alters-, ja, dement ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen seltsam ist er. Und er trauert. Und er ist ein großer Liebender, der über den Verlust dieser Frau nicht hinwegkommt. Und davon handelt dieses Buch. Das ist ein Buch, in dem wenig geschieht, in dem viel erinnert wird und aus der Erinnerung heraus eine nicht endende Liebe beschrieben wird.
Ja, und die Sehnsucht nach der verstorbenen Frau ist so groß, dass er es sogar für möglich hält, mit der toten Anna zu telefonieren, womit wir bei der Lesestelle werden. Aus Baumgartner liest nun Isabelle de May. Bitte sehr.
Baumgartner setzt sich auf den Schreibtischstuhl. Kaum hat er seinen Hintern zurechtgerückt, klingelt das Telefon. Das rote Telefon. Das abgemeldete Telefon, das nicht klingeln kann, aber trotzdem geklingelt hat und weiter klingelt. Erschrocken und neugierig zugleich erkennt Baumgartner, das Geräusch des klingelnden Telefons ist dasselbe Geräusch, das er oben im Bett gehört hat. Dieselbe Sequenz längerer und kürzerer Phasen von Summen und Stille, schwach und gedämpft im ersten Stock, aber laut und deutlich im Erdgeschoss. Und wenn dem tatsächlich so ist, dann ruft die Person, der Scherzkeks oder unsichtbare Agent von vorhin, jetzt wieder an. Baumgartner nimmt den Hörer ab und wagt ein unsicheres, verwirrtes Hallo? Ein Hallo mit einem Fragezeichen dahinter. Die Antwort ist Schweigen. Und er sagt sich, das muss ein Traum sein, auch wenn er wach ist und deshalb gar nicht träumen kann. Und dann spricht Anna zu ihm. Spricht zu ihm mit derselben volltönenden Stimme, die sie im Leben hatte. Sagt Liebling zu ihm und mein geliebter Mann. Erklärt ihm, der Tod ist ganz anders als alles, was man sich je darunter vorgestellt hat. Sie beide und alle anderen Materialisten haben sich geirrt mit ihrer Annahme, dass es kein Jenseits gäbe. Und auch die Christen, die Juden, die Moslems, die Hindus, die Buddhisten und all die anderen haben mit ihren Vorstellungen vom Jenseits falsch gelegen. Es gibt keine göttlichen Strafen oder Belohnungen, keine Posaunen oder Höllenfeuer, keine Oasen himmlischer Glückseligkeit. Und kein Menschenwesen wird jemals als Schmetterling oder Krokodil oder als die nächste Inkarnation von Marilyn Monroe auf die Erde zurückkehren. Nach dem Tod geschieht Folgendes. Du kommst in das große Nirgendwo. Das ist ein schwarzer Raum, in dem nichts zu sehen ist. Ein geräuschloses Vakuum der Nullität, der Orkus des Nichts. Kontakt zu anderen Toten gibt es nicht. Kein Gesandter erscheint von hoch oben oder tief unten und erklärt dir, wie es weitergeht. Baumgartner sagt nichts. Er möchte reden, möchte ihr 100 Dinge sagen und 100 Fragen stellen, aber er scheint nicht die Kraft zu haben, den Mund aufzumachen und zu sprechen. Egal, sagt er sich, der Anruf kann jeden Augenblick abbrechen. Wozu also reden, wenn er doch nur weiter Annas Stimme hören will, bis die Zeit abgelaufen ist und sie wieder in die Dunkelheit verschwindet? Anna hält kurz inne. Atmet ein und dann, als sie ausatmet, stellt sie zum ersten Mal, seit er den Hörer abgenommen hat, die Frage, kannst du irgendetwas davon nachvollziehen? Bevor Baumgartner ihr antworten kann, bricht Annas Atem ab, ihre Worte brechen ab und die Leitung ist tot.
Isabelle de May las aus Baumgartner von Paul Auster, erschien im Rowohlt Verlag. Das Buch, das von Werner Schmitz ins Deutsche übertragen wurde, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Beate Tröger, wir haben jetzt schon einiges über den Titelhelden erfahren. Wie wird denn nun die verstorbene Frau Anna dargestellt und auf welche Weise wird sie bzw. ihr Schaffen, das ist ja nicht ganz unwichtig für diesen Roman, auch über ihren Tod hinaus das Leben von Baumgartner bestimmen?
Also Anna Blume heißt sie, was auch kein Zufall ist, ein literarischer Name. Es gibt das Gedicht von Kurt Schwitters an Anna Blume. Anna ist Übersetzerin gewesen und hat auch selber geschrieben, ist aber hauptsächlich bekannt geworden, zuerst über ihre Arbeit in einem Verlag und dann eben als literarische Übersetzerin. Und dieses Buch, und das ist wichtig jetzt auf der Handlungsebene, es ist aber auch wichtig auf der Art, wie dieses Buch komponiert ist, denn während Baumgartner sich erinnert, holt er immer wieder Texte aus dem Nachlass von Anna heran, Gedichte, Erinnerungen an die erste Liebe, und die sind in diesen Roman eingestreut und erzeugen auf der Konzeptionsebene eigentlich was Ähnliches, wie es auch auf der Handlungsebene passiert. Wir haben es schon gehört, dass am Anfang diese zufälligen Katastrophen passieren. Und für mich ist es ein Buch über Stürze und Sprünge, der Treppensturz, also Baumgartner fällt die Treppe runter, als der Stromableser kommt, vertritt sich das Bein. Und wir kennen diese Stürze von zum Beispiel Alice im Wunderland, die fällt ins Kaninchenloch. Stürze und Sprünge, aber auch in dem Sinn, dass ein Trauma wieder aufbricht. Und ich finde, wir haben an dieser Stelle gerade Anna ja vielleicht sprechen hören, vielleicht auch nicht. Aber das, was durch diesen Sturz passiert, ist, dass das Trauma wieder aufklappt. So lese ich dieses Buch und so lese ich auch diese nach 10 Jahren jetzt wieder aktualisierte Erinnerung Baumgartners. Er versucht, über die Lektüre dieser Texte sich eigentlich wieder in der Gegenwart zu verankern, die irgendwie gestört ist durch das, was am Anfang passiert ist. Finger verbrannt, Treppe runtergefallen. Der Anruf, dieser alles entscheidende Anruf, den ich übrigens für eine sensationelle literarische Stelle halte.
Deswegen haben wir sie ausgewählt. Mhm. Nee, aber das ist ja ganz offensichtlich. Mhm. Man denkt sofort darüber nach, welche Szenen gibt es in der Literaturgeschichte, wo die Toten mit den Lebenden telefonieren.
Orpheus und Eurydike.
Zum Beispiel, aber es gibt noch andere auch, aber die reiht sich sozusagen in diese Tradition ein. Aber da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, weil wir wollen natürlich vor allem auch die literarische Qualität der Texte herausarbeiten, Cornelia Geißler. Beate Tröger hat jetzt vorhin schon etwas angedeutet, es gibt im Grunde genommen 2 Textsorten. Es gibt diese Erinnerung, das Rekonstruieren der Geschichte, und es gibt die eingestreuten Texte, Gedichte, Prosa-Miniaturen. Was zeichnet den Roman von Paul Auster darüber hinaus aus?
Das Interessante ist, dass es ja auch so unterschiedliche eingestreute Texte sind und wir deshalb keine fortlaufen. Also wir folgen zwar dem Leben von dem Baumgartner über ein paar Jahre, 1,5 Jahre oder so, aber wir haben mehrere Zeitebenen zur Auswahl. Also die Texte, die er sucht von seiner verstorbenen Frau, beschreiben ja ihre Anfänge und die 60er Jahre in den USA. Und insofern ist er dann eben auch politisch, dieser Roman, und beschreibt eben die Verhältnisse, als Martin Luther King ermordet wurde. Und später hat er einen eigenen Text zur Erinnerung, den er rausholt, als er eine Reise gemacht hatte in die Ukraine. Und auf einmal kommt er selber mit ins Spiel. Er ist auf der Suche nach den Vorfahren seiner Mutter. Da gibt es die jüdische Familie Auster, die ist dort in Ivano-Frankivsk heißt der Ort jetzt, und damals hieß er Stanislav. Dort gab es einige Juden, die so hießen, und nur dort. Und dann beschreibt ein Rabbi eben die Geschichte dieser Familie und wie diese Stadt leer wurde und sich dann Wölfe dieser Stadt bemächtigten. Also eine große Symbolik kommt auf einmal heraus aus einer Reiseerfahrung des Autors, der irgendwie mit dem Autor Auster eben halt zu tun hat. Und dieser Philosoph Cy Baumgartner will ja nach seiner Telefonerfahrung ein Buch schreiben, ein neues Buch schreiben, nicht über Phänomene, mit denen er sich wissenschaftlich immer beschäftigt hat, sondern er hat ein Phänomen erkannt, entdeckt, nämlich Phantommensch, das Phantommensch-Syndrom, nicht Phantomschmerz, sondern der fehlende Mensch, der ihm an allen Ecken und Enden fehlt. Und obwohl er eben auch was Neues versucht und andere Frauen kennenlernt, ist eben das so bestimmt. Und das treibt eben die Erzählung voran, dass also diese Nähe dieser Frau immer da ist und ihn in allen Schritten bestimmt, auch bei dieser Liebesbeziehung, die er anfängt. Das ist eine Frau, die befreundet war mit seiner Frau. Und später hat er ja nochmal einen Lebensfunken, als er betrachtet sich ja auch als so ein bisschen stoffelig und alt werden. Und sein neues Projekt ist, das ganze Werk seiner verstorbenen Frau zu sichten. Also es ist ein Buch auch über Literatur. Wie geht man mit einem Nachlass um? Die Frau war Übersetzerin und hatte nur Übersetzungen publiziert und hat für sich geschrieben. Und es ist ein großes Werk, was da liegt. Was bedeutet Literatur fürs Leben? Darum geht es dann auch.
Es gab ja einige Rezensenten, die dem Buch mangelnde Stringenz vorgeworfen haben und kritisierten, dass der Autor auf engem Raum zu viel wolle. Jörg Margenau, wie sehen Sie das?
Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Mir ging es so, dass ich ein bisschen den Spannungsbogen vermisste dann beim längeren Lesen oder das Gefühl hatte, das erste Kapitel ist eigentlich das Beste. Das zweite Kapitel ist das zweitbeste und dann nimmt es so ein bisschen ab nach hinten und ganz am Schluss plätschert das Buch dann so aus. Da kommt dann die junge Frau, die erwartet wird und dann ein Autounfall und irgendwie hatte ich das Gefühl, er weiß selber nicht so richtig, wie er das beenden soll. Das ist aber jetzt so Gemäkel am Rande eher, weil es doch in der Konstruktion und in der Darstellung dieses alten Mannes, dessen Leben zu Ende geht oder der damit rechnen muss und der immer wenn er aufbricht, in die Zukunft wieder in der Vergangenheit landet. Das ist ja die Motive, dass die Frau, die er heiraten möchte, die Freundin der toten Frau war, dass die junge Frau ihn an die Tochter erinnert, die sie nie hatten, aber die sie gerne gehabt hätten. Also alles, was nach vorne führen könnte, führt zurück in die Vergangenheit. Das ist konsequent gemacht, aber es ist vielleicht auch ein bisschen das Problem dieses Buches, dass es dadurch so was Verharrendes hat und nicht mehr wirklich vorankommt ab einem gewissen Punkt.
Ja, ich finde aber, dass genau das sehr gut zu dem passt, dass, wir haben es in dieser Stelle ja gehört, Anna ja sagt, solange du dich noch meiner erinnerst, solange bin ich noch da. Und für mich ist es eigentlich wie eine Umkehrung von Orpheus und Eurydike. Also da wird keine Tote zurückgeholt, sondern da holt eigentlich eine Tote ihren Mann schon zu sich in gewisser Weise. Und deswegen kann da nichts mehr kommen, weil dieses Band so stark ist, dass letztlich klar sein wird, sie wird ihn irgendwann da reinziehen und dann sind beide weg. Und man muss ja zweierlei vielleicht noch kurz ergänzen. Also zum einen ist Paul Auster schwer krank. Also das ist eine autobiografische Facette, die natürlich eine Lesart ermöglicht. Und er lebt seit vielen, vielen Jahren mit der Autorin und an neurologischen und psychoanalytischen Prozessen hochinteressierten und da auch wirklich hochversierten Autorin Siri Hustvedt zusammen. Und ich glaube wirklich, dass diese Einlassungen über Traum, Wahrnehmung, Erinnerung, Schlaf, über diese Zwischenzustände letztlich auch ein Produkt aus dieser Beziehung sind, eines intellektuellen Paares, das Literatur sich zum Lebensinhalt gemacht hat, und zwar gemeinsam.
Das wird ja auch immer wieder betont. Total interessant, wie er das spiegelt alles, also wie er im Prinzip die Rollen tauscht. Er ist der Überlebende im Buch, wird aber vielleicht der sein, der von ihr betrauert wird. Und viele kleine Motive, die auch so hin und her geschoben werden, dass er immer Schreibmaschine schreibt, im Buch ist es sie, die immer Schreibmaschine geschrieben hat. Solche Dinge, ja, dass das gespielt wird mit biografischem Material, auch die Familienherkunft der Familie Orso, die damit reingebaut wird, aber immer gedreht, nie eins zu eins. Und das hat mir dann doch auch sehr gut gefallen, wie er das macht. Also es ist im Vergleich jetzt zu Knausgard kein autofiktionaler Roman, obwohl sehr viel Biografisches drin ist.
Ja, und das Verständigungsmittel zwischen den beiden ist Literatur. Also sie ist nicht mehr da, aber sie verständigen sich über ihre Texte. Und das ist eben auch das Wunderbare an diesem Buch, dass es eben über Literatur so viel erzählt, welche Möglichkeiten man hat durch Schreiben.
Baumgartner von Paul Auster in der Übersetzung von Werner Schmitz, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch und zum neuen Gedichtband von Büchner-Preisträger Jan Wagner. Steine und Erden heißt der Band, der im Hansa Berlin Verlag erschienen ist und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar steht. Beate Tröger, der Titel von Jan Wagners erster Lyrikveröffentlichung vor 23 Jahren lautete Probebohrung im Himmel. Jetzt richtet sich der Blick des Dichters ganz offensichtlich nach unten gewissermaßen auf den Boden der Tatsachen. Wie erdenschwer ist diese Lyrik, in der Steine schon im Titel stehen?
Sie ist zum Teil doch um einiges schwerer geworden im Vergleich zu den frühen Gedichtbänden von Jan Wagner. Insofern ist die Frage wirklich eine sehr kluge. Jan Wagner hat nun auch die 50 schon überschritten, also ist auch kein junger, aufstrebender Dichter mehr, sondern wir haben es gerade gehört, unter anderem auch mit dem wichtigsten Literaturpreis ausgezeichneter Autor, der in seinem nunmehr 8. Band Steine und Erden nichtsdestotrotz aber das tut, was er seit vielen Jahren und Jahrzehnten tut und was er einfach phänomenal gut kann. Er nähert sich den Dingen, er nähert sich den alltäglichen Dingen, er nähert sich historischen Personen, er nähert sich Kunstwerken, er nähert sich Städten, Landschaften. Und er tut das immer in einer ganz großen Detailgenauigkeit und in einer besonderen Formstrenge. Und ich glaube, das kann man auch an der Stelle erwähnen. Jan Wagner schreibt sehr lange an jedem einzelnen Gedicht. Das ist nicht ein Mensch, der aufsteht und improvisiert, sondern das ist wirklich auch ein hochqualifizierter literarischer Handwerker im besten Sinn. Und er sagt es auch von sich, wenn er über seine Lyrik spricht, dass die Form für ihn wie ein Korsett ist, in dem man dann paradoxerweise freier atmen kann. Und ich glaube, das ist erstmal das, was zu dem Band ganz allgemein zu sagen ist. Und auf die Erdenschwere vielleicht noch zu sprechen zu kommen. Also das ist das Schlussgedicht, das ist ein sehr langes Gedicht. Das kommt auch wieder aus dem Beiläufigen heraus und geht aber letztlich bis hin zu Erde und Asche zu Asche. Also da wird's richtig
schwer und leicht zugleich. Tief. Wir hören jetzt zwei Gedichte aus dem Band und bekommen ein Gefühl für die Lyrik von Jan Wagner. Es liest Sebastian Miro, bitte sehr.
Reifen. Dort, wo die Stadt versickert, beim Bahndamm, jenseits der in ihrer Pracht erstarrten riesigen Zikade des Umspannwerkes, siehst du sie. Gebraucht, getürmt, ein ganzes Feld, gezackt oder gewellt, die Maserung in jedem Bauch. Und dunkler als sämtliche Rembrandts zusammen. Gummi-Akropolis, Heiligtum des Banalen. Im Herbst brennt es der Sturm, erduldet es die Peitschen des Graupels. Nun surrt Insektenstille, Juli-Transparenz. Der Löwenzahn mit seinen Angora-Pullis. Die Schafgarbe am Zaun. Und an den Gräsern Zecken, ganz auf ihre Borreliose konzentriert. Hoch auf dem Thron vergessen die Götter Dunlop, Goodyear, Pirelli, fern von der glorreichen Bremsspur, den Abgasen Fortschrittsschlacke. Eine Parallelwelt, die dich machtvoll anzieht, in Beschlag nimmt, an Maschendraht gepresst dein Kindsgesicht, da es im Innern flüstert oder summt, ich werde wachsen, kälter werden, dichter, von tieferem Schwarz, bis nichts mir mehr entkommt, kein Stern, kein Staubkorn, nicht einmal das Licht. Erinnerung an die 70er Jahre. Jener Nachbar, der durch die Straßen irrte, Kopf im Nacken, immerzu wackelnd, wie ein Eskimo die Nase an Wolken reibend. Gab es ihn wirklich? Herbstlicht? In den Wohnzimmerfenstern erst ein Glimmen, dann das Lodern der Tagesschau. Der Saft der reifen Pflaumen am Baum begann in Wespen zu sprechen. Wer ließ alles gleichzeitig in der Welt sein? Aus dem Nylonhimmel der Wäscheleinen flattertanzten Strumpfhosen wie die Haut des Bartholomäus. Gräser tobten rund um mein Rad und hinterm Hügel pochten die Tennisplätze. Telefone waren vor allem stumm in jener Epoche, blühten Nacht für Nacht auf den Beistelltischen, kühl und weiß wie Seerosen. Und das eine Kabel hing ins Dunkel hinab, hing bis zum schlammigen Teichgrund.
Sebastian Miro las aus Jan Wagners Gedichtband Steine und Erden, der bei Hansa Berlin erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Cornelia Geißler, in seiner Dankesrede zur Verleihung des Büchnerpreises 2017, wir haben das ja schon erwähnt, sagte Jan Wagner, ich mache Verse aus der Überzeugung heraus, dass noch das Geringste zum Gedicht werden kann. Was gehört denn in diesem Band zum Geringsten und wie entsteht dann daraus Lyrik?
Das Geringste ist diesmal nicht der Giersch, wie in den Regentonnen-Variationen, das ja auch ausgezeichnet worden ist, das Buch. Es sind diesmal Kleintiere viele, also die Zecken mit der Borreliose. Wir haben einen ganzen Haufen Tiere, die viele Gedichte bevölkern und auch verschiedene Gemüse wie die Karotte. Er zieht
immer seltsame Vergleiche. Also dadurch wird jedes Ding interessant. Also dass man also bei der Python zum Beispiel raten kann, was sie gegessen hat. Man denkt kurz an den kleinen Prinzen, male mir eine Schlange.
Und ohne Sie unterbrechen zu wollen, aber die Karotten sind unterirdische Raketen.
Ja, und wie von Corbusier gebaut oder die Quitten können wasig sein. Also ich habe noch nie bei einer Frucht an ein Gerät aus der Küche oder aus der Wohnung gedacht. Und das kann er. Also das Geringste wird von ihm immer besonders betrachtet. Und er bringt das Geringste in Form und in ungewöhnliche Reime auch zum Beispiel. Also zum Beispiel Königsdrama reimt sich auf Pyjama. Das hat man sonst nicht.
Wenn ich das mal noch ergänzen darf, wir haben das ja gerade gehört. Also von den hinteren Hügel pochten, die Tennisplätze, Telefone waren stumm in jener Epoche. Also das sind wirklich auch Texte fürs Ohr, wo man in dem Pochen und der Epoche diese Klangähnlichkeiten und dass Jan Wagner wirklich auch nicht nur mit den Augen, sondern mit den Ohren sehr genau arbeitet.
Mhm. Aber wenn ich merken,
und im Haus des toten Uhrmachers ticken und ticken sämtliche Uhren noch. Mehr Ewigkeit ist nicht zu holen, nachmittags um 16:30. Also der kommt was Pathetisches, beim toten Uhrmacher tickt es noch und dann wird es lapidar weggeschoben. Also er hat dann noch das Leichte wieder, er fängt das wieder leicht ein.
Aber gerade hatte ich so den Eindruck, dass Sie auch ein bisschen süffisant darüber gesprochen haben. Stimmt das?
Naja, ich bin nicht mit jedem Gedicht glücklich. Also ich beobachte zum Beispiel eine gewisse Affinität zu Reifen. Reifen interessieren mich nicht.
Liegt es nur an den Reifen oder also liegt es auch an der Art und Weise, wie diese Lyrik gearbeitet ist?
Gearbeitet ist sie sehr gut, das muss man sagen. Und also wenn ich sie still lese und bei manchen Gedichten denke, interessiert mich eigentlich jetzt nicht so und es dann für mich laut lese, bin ich erstaunt wirklich, wie gut es funktioniert vom Rhythmus her.
Aber?
Insofern, manchmal muss ja dann auch der Gegenstand zur Form dazukommen. Also ich achte sehr seine Könnerschaft und bin nicht für jedes Thema zu haben, könnte man so sagen. Also zum Beispiel gibt es ein ganz tolles Gedicht über den Panther, bei dem ich mich dann frage, ob es nur ein Gruß an Rilke ist oder ob es auch sich um einen Reifen handelt. Ja, es handelt sich auch um einen Reifen, der wie die Katzenpfoten, wie mit Braille den Untergrund lesen, wie also die Blindenschrift. Das ist also auch ein Reifen. Ich glaube, es sind drei Gedichte mit Reifen. Ja.
Wir werden jetzt nicht weiter über Reifen reden, aber ich zitiere mal aus einer Besprechung des Gedichtbandes. Da heißt es, seine Sprache ist wie immer klar, zugänglich, anmutig, Tiere, wir hatten es, Landschaften, kleine und große Alltagsgegenstände, alles bekommt einen wundersamen Glanz. Jörg Margenau, ist Wagners Lyrik also eine Art Neo-Biedermeier?
Nein, das ist sie ganz und gar nicht, weil der wunderbare Glanz wird ja auf Dinge geworfen, die diesen Glanz von sich aus gar nicht haben, sondern ihn in der Sprache bekommen, wie zum Beispiel die Autoreifen oder die Zecke. Und eben das Kleine und Unbedeutende, das da gefeiert wird. Und das finde ich erstmal sehr sympathisch. Auf der anderen Seite sind diese Gedichte aber auch sehr weit und es sind ja auch viele Reisegedichte dabei. Also das, was man vor 10 Jahren, als es modern war, Welthaltigkeit genannt hätte, haben diese Gedichte auch. Das geht nach Lateinamerika, nach Ostasien und das ist erkennbar in den Texten, dass es Welt da einfließt. Ja, es sind nicht nur die Karotten. Also da muss man keine Angst haben, dass es nur um das Kleine geht. Und das Dritte, was diese Gedichte wirklich auszeichnet, finde ich, ist die Diskrepanz zwischen Form und Erzählung. Also wenn man es immer sagt, es ist die Form und er gießt da was in die Form. Aber alles, was er da reingießt, passt gar nicht in die Form. Man hört die Gedichte, die hören sich schön an. Und gleichzeitig, wenn man sie mitliest, sieht man, dass all das, was da als eigentlich Erzählfluss, würde ich eher sagen, rüberkommt, überhaupt nicht zu der Form gehört. Also die Form ist was sehr Festes. Es gibt Sonette zum Beispiel, die aber dann in der Ausführung überhaupt keine Sonette sind, sondern tatsächlich eigentlich ein Prosatext, der nur diese Brüche hat. Das kann man kritisieren, wenn man mag. Dazu bin ich jetzt zu wenig Lyrikexperte, um das sagen zu können. Mir gefällt das. Mir gefällt genau das, dass man das Gefühl hat, wie so ein Weichtier, das irgendwie in ein Schneckenhaus einzieht oder so. Da ist das Gehäuse schon da und die Sprache fließt hinein und zeigt aber, dass das Gehäuse zu klein ist. Das Gehäuse muss eigentlich zerbrochen werden. Und das gelingt vielleicht nicht immer, weil dann doch am Ende wieder die Form dominiert und das Gedicht mit der Form auch enden muss. Und man aber das Gefühl hat, eigentlich würde ich doch ganz gerne auch die Erzählung dazu lesen. Es bleibt aber beim Gedicht.
Man muss sagen, Beate Tröge ist Lyrikspezialistin. Was sagt sie dazu?
Naja, das ist eben genau in dem, wie Jörg Margenau das eben so schön beschrieben hat, kein Malen nach Zahlen Autor ist, der eben einfach den Himmel immer mit 15 blau ausmalt, sondern der nimmt dann auch mal sozusagen, um jetzt in dem Bild zu bleiben, grün und auf einmal schaut uns der Himmel ganz anders an und trotzdem ist es noch der Himmel. Also und so würde ich sagen, ist auch der Umgang mit der Form. Es gibt die tradierten unterschiedlichen Sonette, Terzinen, er hat da wirklich auch das ganze Repertoire drauf und benutzt es aber, um dann eben frei damit umzugehen. Also er hat ein Standbein und dann tänzelt er aber auch auf dem Spielbein herum und solche Formulierungen, wie wir es gerade auch schon, ich habe es schon mal zitiert, Telefone waren vor allem stumm in dieser Epoche. Also wer sich, wie ich, an die 70er Jahre erinnern kann, der wird tatsächlich in dieser Zeile ja letztlich ein Fragment einer Mediengeschichte aufnehmen. Und ich denke gerade sehr viel über diese Analogtelefone in allen möglichen Kontexten nach, auch in Filmen. Wir erinnern uns, wenn das Telefon dann geschrillt hat und keiner war da, um abzunehmen und dann ist das Haus irgendwie in die Luft geflogen. Sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Und wie Jan Wagner das immer wieder schafft, unsere Aufmerksamkeit so leicht umzulenken, dass tatsächlich eben auch eine ganz große historische oder kulturgeschichtliche Tiefe in diesen Detailbeschreibungen drinsteckt. Das ist wirklich seine Könnerschaft, die mehr kann als Formen erfüllen oder so leicht antickern.
Und er beherrscht so etwas wie eine Art lyrische Komik. Im Gedicht Augenwände zum Beispiel wird die Lindenholz-Madonna am, ich zitiere, Rosenkranzaltar zu Rottweil beschrieben. Die gibt's nämlich wirklich. Und die wunderhaften Tränen sind mittlerweile versiegt. Stattdessen könnten, und jetzt zitiere ich ihn wieder, Holzwurmlöcher sein in ihrer Brust. Da musste ich wirklich lachen, als ich das gelesen habe. Und das scheint doch auch wichtig zu sein. Also, dass das ein lustiger Dichter, kann man gar nicht sagen. Aber er ist oft sehr komisch.
Und sogar dann in der Form. Also, was Sie eben gesagt haben, dass manches ja eigentlich nicht in die Form passt. Und man könnte es als Prosa lesen, er hat ja komische Silbentrennungen am Ende der Zeilen immer wieder, wo man jedes Mal stockt und denkt, darf man das? Er darf das, weil das ja dann im Ganzen funktioniert. Und ich finde, wo etwas, also die Widersprüche stark sind, wo ein bisschen Gesellschaft aufscheint, wie jetzt auch mit den 70er Jahren oder diese merkwürdige Tanzstundengedicht, wo man genau weiß, wie die alle aussehen. Und die sind auch schlimm beschrieben, wenn man sie heute nicht mehr beschreiben würde. Es gibt ja auch eine dicke Person, das traut man sich eigentlich ja nicht zu schreiben. Da ist die Zeit drin und die gefallen mir also eigentlich besser sogar noch, obwohl ich Tiere mag und Pflanzen. Also zum Beispiel gibt es auch eins von den Reisegedichten, ist ja kein Reisegedicht, weil es Reisen zu Zeiten der Pest ist. Und da wissen wir natürlich, es geht um Corona. Und es ist aber gut über Corona geschrieben. Also wähle zum Schlafen das einsamste Haus, bleibt deinem Schatten zwei Schritte voraus. Das ist einfach gereimt und trotzdem ist da eine Schwere drin, dass da die Zeit mitschwingt.
Vielleicht noch zum Abschluss, Beate Tröger. Jetzt haben wir viel über Details gesprochen, aber in was für einen lyrischen und literarischen Echoraum schreibt er denn hinein? Was für Bezugsgrößen klingen da auch noch an in seiner Lyrik?
Auf jeden Fall diejenigen der Lyriktradition, die eben in der Form bleiben. Also Jan Wagner ist kein postmoderner Autor, sondern ich würde sagen, er steht in der Tradition der abendländischen lyrischen Moderne, was ihn dann aber eben auch nicht davon abhält, wir haben es, jetzt kommen wir wieder zu den Reisen, sich in anderen Ländern und Kontinenten umzuschauen. Eins meiner Lieblingsgedichte ist tatsächlich auch das mit der Tschunke. Allein das Wort Tschunke ist ja schon was, was ich als Kind, Mackys Abenteuer, der dann auch mit der Tschunke unterwegs ist und wie dann die Tintenfische von unten so an die Wasseroberfläche kommen und von oben ist der Mond als Lampion da reingespannt. Also er ist ein Traditionalist in gewisser Weise, aber einer, in dem es auch die ganze Zeit leise rumort.
Und das Schöne ist, dass alles genau das ist, was es ist, dass es nichts Bedeutungshuberisches hat. Also das kommt mir sehr entgegen, dass es nicht Gedichte sind, die nach einer Interpretation schreien, sondern die zeigen und die Aufmerksamkeit und die so eine Tiefenbohrung vornehmen, aber die nie bedeuten wollen. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut.
Steine und Erden heißt nicht nur ein bayerischer Industrieverband, das nur nebenbei bemerkt, sondern auch der neue Gedichtband von Jan Wagner erschien bei Hansa Berlin, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Dankeschön. Wir kommen zu Platz 1 und zu der in Belgrad geborenen und seit 2006 in Wien lebenden Schriftstellerin Barbie Markovic. Mini-Horror heißt ihr neues Buch, das keine weitere Genreangabe trägt. Die Autorin erzählt darin jedenfalls mal kürzere, mal längere und zumeist sehr groteske Geschichten von Mini und Mickey im städtischen Alltag. Cornelia Geißler, stellen Sie diese beiden Figuren, beinahe hätte ich gesagt Comicfiguren, doch mal vor.
Ja, Minnie und Mickey sind ein Paar, sie sind befreundet, sie leben zusammen und lernen auch die Familien kennen. Sie leben im Horror des Alltags und was sie erleben, kann uns allen passieren. Und es ist nur vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben. Also das ist das lieblingsliterarische Mittel von Barbie Markovic in diesem Buch, die Übertreibung. Aber man kann sich alles sehr gut vorstellen, dass wo es seinen Ausgang nimmt. Bei all diesen Geschichten, es sind, ich hatte das mal gezählt, 20 oder mehr Geschichten, 22, die hängen miteinander zusammen. Man kann es eigentlich wie ein Roman lesen. Und auch immer mal innerhalb der Geschichten gibt es so Zeitsprünge und wenig später passiert dieses und jenes. Also da steckt ein großer Kosmos drin an Schrecklichkeiten des Alltags, der Gegenwart, die Barbie Markovic einfängt mit diesem Buch. Und es ist toll, dass dieses Buch jetzt bei uns auf Platz 1 ist, weil es diese Aufmerksamkeit verdient hat und weil diese Autorin die Aufmerksamkeit verdient hat, die ja zuerst angefangen hatte, auf Serbisch zu schreiben und einen Thomas Bernhard-Remix gemacht hatte auf Serbisch und zwar Ausgehen geschrieben hat über sein Buch Gehen, es überschrieben hat in die Belgrader Bar-Szene und Disco-Szene und das nächste Buch waren dann die Superheldinnen, junge Frauen mit Kriegserfahrung in Jugoslawien. Das hat sie zum Teil übersetzen lassen, zum Teil noch auf Serbisch geschrieben und dann ist sie deutschsprachige Autorin geworden und hat ihr anderes Buch, Die verschissene Zeit, also den letzten Roman, Die verschissene Zeit, komplett auf Deutsch geschrieben. Und das hat zum Teil einen derben Humor auch, aus dem die Leute, die Serbisch verstehen, auch mir erzählt haben, dass zum Teil versteht man die Witze nur, wenn man eben weiß, was da mitspringt an Hintergrund. Aber es spielt unter jungen Menschen auch, die auf Zeitreise gehen, um dem Krieg zu entfliehen und eine andere Zukunft zu probieren. Dem Buch ist sogar der verschissenen Zeit ist ein Spiel beigegeben und auch hier eine sehr experimentierfreudige Autorin. Auch für Mini-Horror gibt es noch weitere Möglichkeiten. Es gibt Bonustracks sozusagen am Ende des Buches. Es ist also eine Autorin, die eben sehr unterschiedliche Bücher schon geschrieben hat und ich freue mich schon auf die weiteren, aber wir können ja erstmal noch weiter von
diesem Mini-Horror bleiben. Ja. Aber was ich vielleicht noch ergänzen kann, es ist tatsächlich so, dass diese Miniaturen vollgespickt sind mit, da werden wir gleich auch wahrscheinlich noch drüber sprechen, vollgespickt sind mit kulturellen Verweisen. Also man hat so eine kleine Geschichte, die man so auf der Oberfläche zunächst einmal lesen kann, die skurril ist, manchmal fantastisch ist, merkwürdig ist. Aber wenn man sie nochmal liest, dann stellt man fest, so wie sie es auch mit den anderen Romanen beschrieben hat, ins Serbische gehen, diese Texte sind unendlich vielschichtig. Aber bevor ich weiterrede, hören wir jetzt eine kleine Passage aus Mini-Horror. Es liest Isabelle Dumais, bitte sehr.
Minnie und Mickey wollen nett sein, aber nichts ist einfach. Die Welt ist schrecklich, alles muss sterben. Die beiden müssen ziemlich viel erleiden. Und genau dafür lieben wir sie. Minnie erzählt ungern über ihre Familie. Warum bist du so geheimnisvoll, wenn es um deine Verwandten geht? Fragt Mickey an einem langweiligen Regentag, während Minnie gerade mit einer Packung Linsenchips an ihm vorbeihuscht, um zu der Serie zurückzukehren, die sie schon seit 6 Stunden schaut. Sind sie Kriegsverbrecher? Fragt Mickey. Nein, ich glaube nicht, sagt Minnie. Minnie und Mickey lachen unsicher, weil solche Scherzfragen leicht daherkommen, aber zu unangenehmen Situationen führen können, wenn die Antwort ja ist. Minnie ist heute schlecht drauf, deshalb muss sie den ganzen Tag Serien schauen. Der Regen tropft in den Schlamm, aber wenn es nicht regnen würde, dann wäre da gar kein Schlamm. Minnies Stimmung funktioniert ähnlich. Und heute ist der Boden ihres Geistes einfach Gatsch, in dem man kaum Halt findet und nach einer Weile auf jeden Fall ausrutschen und hinfallen muss. Auch wenn man es dann irgendwie schafft, aufzustehen, sind die geistigen Beine verdreckt, nass und kalt. Also insgesamt ist alles kontaminiert und die Existenz eine einzige Mühsal. Das geht aber vorbei. Und Minnie wird, nach der Serie, weitermachen wie zuvor. Am nächsten Tag. Das Wetter ist schön und Minnie und Mickey entscheiden sich, zum Supermarkt zu gehen. Ihnen fehlen einige häusliche Produkte. Sie brauchen unbedingt Küchenrollen, außerdem Hafermilch, Gemüse, Rotwein, Brot und Eier. Sie versichern einander, dass sie fokussiert einkaufen werden, damit sie nicht das halbe Leben im Supermarkt verbringen. Aber sobald sie den Laden betreten, vergessen sie auf die Küchenrollen. Auf Küchenrollen zu vergessen, ist normalerweise kein Drama. Nur in dieser Geschichte werden sie später gebraucht. Mickey geht zum Weinregal, um Rotweine zu studieren, und Minnie wird von verschiedenen bunten Trash- und Fertigprodukten aus der Gefriertruhe verführt. Sie hat den Traum von einem nie dagewesenen, unfassbaren Fertiggerichte-Mix, der ihre Sinne umhauen wird, noch nicht verworfen. Ein glitzernder, im Mund explodierender Pizza-Burger würde sie auf jeden Fall neugierig machen. Im Glas der Vitrine, in der Minnie ihre Traumprodukte sucht, spiegelt sich Mickys Weinregal. Minnie beobachtet den gespiegelten Mickey, wie er die Rotweinetiketten sorgfältig liest. Die beiden haben ein sehr unterschiedliches Kaufverhalten. Er versucht, seine Impulse zu rechtfertigen und als trotzdem sparsam zu rationalisieren, mit Qualität zu argumentieren. Minnie nicht. Minnie erfüllt sich Wünsche, von denen sie nicht wusste, dass sie sie hatte.
Isabelle Demey las aus Mini-Horror von Barbie Markowitsch, erschienen im Wiener Residenzverlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Jetzt kann man lange über die Pointen nachdenken, aber ich will mal ganz ernst werden. Es gibt da einen Satz, den wir auch gerade gehört haben, und zwar: Minnie erzählt ungern über ihre Familie, heißt es gleich zu Beginn, Beate Tröger. Ja, was macht denn die Frage nach der Herkunft so unangenehm für Minnie, und warum erfahren wir dann später trotzdem etwas über die familiäre Vergangenheit der Figur?
Es gibt eine Episode, wo Mickey und Minnie die Familie von Minnie besuchen. Und sie sagt, ja, meine Familie, die stößt mich immer in ein Loch oder in eine Grube. Und bisher dachte Mickey immer, das sei ein Scherz. Aber sie kommen dann dahin und tatsächlich wird eine Grube im Garten ausgehoben und Minnie wird da reingestoßen und es wird ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben und Mickey natürlich mit, dass das nicht gerne gesehen ist, dass sie das Land verlassen hat, also das Land ihrer Herkunft. Und das ist ja tatsächlich auch was, was vielen Migranten und Migrantinnen widerfährt, dass die, die weggegangen sind, dann zwar hinausgehen in die Welt, aber dass sie sozusagen auch ihren familiären Halt verlieren und denen, die zu Hause geblieben sind, suspekt werden. Und das ist der Hintergrund dafür. Aber man kann es vielleicht noch eine Ebene weiter drehen. Diese Frage der Unwirtlichkeit des Alltags, des Horrors des Alltags, ist ja eigentlich auch ein wichtiger Strang in der abendländischen Literatur. Ich habe zum Beispiel auch an Beckett gedacht mit seinen seltsamen Wladimir und Estragon, mit seinen komisch absurden Duos, oder Winnie, die in glückliche Tage bis zum Hals in der Grube steckt und immer noch davon redet, dass es ja glückliche Tage sind. Also Barbie Markowitsch steht da einerseits in der Tradition und andererseits kommt über das, dass Minnie dann Serien guckt und 6 Stunden in einer anderen Welt ist, die Alltäglichkeit des Digitalen stark auch mit rein. Also die Alltäglichkeit des Globalen über die verschiedenen Herkünfte der beiden Protagonisten und dann aber eben auch die Alltäglichkeit von Parallelwelten, in denen wir uns dauernd bewegen. Und da ist Barbie Markowitsch zeitgemäßer als Jan Wagner. Da haben wir immer diese Konstellationen auch, der sich an die Telefone der 70er Jahre, die eben nicht geklingelt haben, erinnert, sondern bei Barbie Markowitsch klingelt's und piept's und digitalisiert's in einer Tour. Es gibt auch eine ganze Episode über Instagram und Facebook und was das mit dem Individuum macht, wenn es auf diese Kanäle zurückkehrt.
Wobei das immer literarisch-historisch grundiert ist. Also da klingt natürlich Edgar Allan Poe mit, weil das lebendig begraben sein ist ein Motiv, das immer durchgespielt wird. Ich dachte so ein bisschen, das ist Edgar Allan Poe auf Speed oder so etwas. Aber Tatsache, es ist nicht ganz leicht, diesem literarischen Verfahren auf die Schliche zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität. Es sind, wir haben es schon gehört, immer konkrete Alltagserfahrungen. Menschen gehen zu IKEA, gehen in den Supermarkt, sind in den Ferien, sind bei den Eltern, das kennen wir alles. Aber dann kippt es ins Skurrile, ins Fantastische. Jörg Margenau, die Frage ist natürlich, ob sich dieses Verfahren, diese Erzählweise auf längere Strecke erschöpft. Wie sehen Sie das?
Ich finde ja, ich habe das auch gerne gelesen und wundere mich aber doch ein bisschen über die Einhelligkeit jetzt in der Kritik des Lobes dieses Buches. Es gab ja eigentlich nur Begeisterung. Da frage ich mich schon, woran liegt das denn eigentlich? Natürlich ist es lustig. Es rüttelt auch so an unserer Normalität und am Alltag, in dem es ins Absurde gedreht wird. Aber es bleibt doch auch irgendwie alles immer sehr nett und freundlich, alles in allem. Also man wird nicht wirklich erschreckt. Da darf mal einer explodieren und irgendwie sich in nichts auflösen oder sich in ein Insekt verwandeln. In der nächsten Geschichte geht's ja aber wieder bei Null los. Das ist auch wie im Comic. Deshalb ist es auch kein Roman, den man jetzt irgendwie durchlesen muss, sondern man kann einzelne Geschichten in eigentlich beliebiger Reihenfolge lesen, weil sie keine Konsequenz haben. Weil in der nächsten Geschichte ist wieder Ausgangspunkt Null. Ja, das ist wie so Comic-Serien, wo die Figuren ja auch nie alt werden oder nie Spuren eigentlich haben dessen, was sie erleben. Ja, und das macht aus diesem Buch, so finde ich, eine sehr doch eher heitere, ich finde jetzt die Differenz Beckett auch sehr, sehr hoch gehängt oder Edgar Allan Poe. Ich würde jetzt dann doch eher sagen, es ist Walt Disney lustige Taschenbücher und die liest man natürlich auch sehr gerne. Und das ist ja auch das, wo sie sich selber sieht.
Also die Beckett-Referenz ist tatsächlich dieses Sich-Einrichten im Absurden. Und ich glaube, da ist schon was dran. Und ich würde zu der Frage nach den Episoden eigentlich sagen, es ist nicht Comic, wie es immer gesagt wird. Also es ist auch Comic, aber es ist auch Computerspiel. Sammelst du deine Goals und dann gehst du wieder auf Null und du bewegst dich sozusagen in einem in sich selbst abgeschlossenen Raum mit diesen Wesen, die da um dich herum sind. Und du kommst aber im Grunde auch nicht raus. Und ich finde das nicht harmlos, sondern ich finde das im Gegenteil total beklemmend, wie Mickey und Minnie in diesen Absurditäten und eben immer in diesem leicht verschobenen, ja, letztlich keine Entwicklung mehr durchmachen. Da kann man natürlich sagen, ja gut, dann ist ein bisschen die Frage, warum macht sie das? Aber Barbie Markovic thematisiert sie ja auch selber, wenn sie dann sagt, das ist jetzt die sechste Geschichte und die kommt aber schon vor der fünften. Da gibt's irgendwie einmal was, wo sozusagen die Erzählerin in der Choreografie selber schon was dreht. Und sie unterläuft eigentlich ständig diese tradierten Ordnungen des Erzählens, des sich selber als Subjekt irgendwie affirmierenden oder so, sondern du musst jeden Tag wieder wie im Murmeltier bei Null anfangen und bist aber damit auch ständig noch mit diesen schrecklichen Schrägheiten konfrontiert, mit Ärzten, die kränker sind als du selber zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das Comichafte ist nur so eine Verkleidung, um es zugänglicher zu machen und es aussehen zu lassen wie ein Spiel. Und es sind ja ganz grausame Situationen auch. Also es ist eben auch gerade beim Arzt und also auf Social Media, da haben Sie angesprochen, es sind Situationen, die in unserer Gegenwart passieren können und die man sich einfach nur ein bisschen weiterdenken muss. Und das große Thema dabei ist eigentlich auch Identität. Und es gibt jetzt viel Literatur, viele Romane, die sich mit der Identität beschäftigen, wo man seinen Platz in der Gesellschaft hat, wenn man in einem anderen Land geboren ist zum Beispiel. Und wenn man die Sprache wechselt, diese Themen sind in diesem Buch drin und in diesem Buch sehr drastisch enthalten. Und es ist ja ein Kulturclash, der schon in diesen beiden Figuren angelegt ist, mit ihren Herkünften, die ja auch also versuchen, aufeinander einzugehen, aber immer wieder mit Sachen aneinanderprallen, wo sie wissen, da haben sie was in der Vergangenheit und haben sie was in ihrem Leben, wo sie nicht drüber wegspringen können. Und Minnie begibt sich auch zu der Familie von Mickey und das ist eben was tief österreichisches, dörfliches und sie versucht das zu verstehen und übersetzt es in der Zeit die Wörter, die österreichisch ausgesprochenen, in eine Art serbo-kroatische Sprache oder so. Also die Schlaute haben dann so ein umgedrehtes Dach, als würde man so wie bei Stanisic so lesen, liest man dann die Zischlaute. Sie guckt sehr genau, was unsere Gesellschaft ausmacht und welche Tücken da liegen. Oder wenn eben der Mickey mit seiner deutsch-österreichischen Herkunft da zu ihrer Familie fährt, der Busfahrer begrüßt ihn erstmal mit Heil Hitler und sagt es dann auch immer wieder. Aber so sind die Zuschreibungen. Er wirkt irgendwie deutsch und deshalb muss man ihm das sagen. Und sogar die Rolle der Schriftstellerin wird in diesem Buch thematisiert.
Einerseits ist es sogar was möglicherweise Autobiografisches, dass der Mini immer abgesprochen wird von den Verwandten, dass sie sich und von anderen Leuten, dass sie sich Mini nennt. Sie könnte doch nicht einfach Mini heißen, sie heiße doch Minerva. Und da kann ich mir vorstellen, dass Barbie Markovic auch schon sich hat anhören müssen, dass sie ja eigentlich Barbara heißt. Aber warum soll sie sich nicht Barbie nennen? Und es gibt eine Szene, da ist sie schon Schriftstellerin und Journalisten wollen einen Beitrag über sie machen und es endet im Chaos. Und Mickey hat die Aufgabe, sie zu beschützen. Und sie ist aber gerade kreativ und es ist alles eben ein bisschen aus der Spur geraten, aber doch ganz schön nah gruselig an unserer Gegenwart.
Ich glaube auch, dass Monstergeschichten erzählt werden, wobei der große Witz daran besteht oder auch das Bittere, dass das Monströse in allen Figuren steckt und dass das nicht moralinsauer in eine Ecke geschickt wird. Und ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Figuren eben nicht Comic-Figuren sind, insofern ist die Frage, ob die Lesart von Jörg Mahr genauso zutrifft, sondern wenn man das nur als Masken sieht, die man wegnehmen kann, ist die Frage, was bleibt? Und ich glaube, das zentrale Thema ist gar nicht so sehr Identität, sondern Zerbrechlichkeit.
Ja, genau. Zum einen Zerbrechlichkeit und zum anderen aber, glaube ich, diese Wiederkehr des ewig gleichen Horrors tatsächlich, ja, dem du nicht entkommen kannst, wenn du in der Welt bist. Und zu dieser Monster- Figuration, die immer wieder so eine Rolle spielt, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eben das, was dieses Buch auch so besonders macht, ist, dass der Mensch nicht nur als Animal, also als Triebwesen und nicht nur als Zoo und als Gemeinschaftswesen, sondern auch als Bestie immer wieder auftaucht. Ja, bis zu diesen Dorfsituationen, wo die dann alle in den Krampusmasken rumlaufen und erst noch irgendwie Mitleid haben wollen und dann aber über die Kinder irgendwie herfallen. Also, dass der Horror und das Bestialische, das in den Individuen auch drin steckt, eigentlich hier immer wieder auch auserzählt wird und uns dann eben noch in diesem Bonusmaterial ja diese Zusatzaufgaben gegeben werden, wo wir selber uns noch Geschichten vorstellen können. Und da gibt's eine, die mich total bewegt hat, sind nur zwei Sätze, 10 Jahre lang schreibt Mini auf Deutsch, plötzlich fällt ihr auf, sie kann kein Deutsch. Da sind wir eigentlich wieder bei der Rolle der Schriftstellerin, also wo steckt man da selber im Verhältnis zu dem, wie man Dinge auch beurteilt, wie man sich selber beurteilt. Das ist ein ganz reiches und ganz facettenreiches Buch.
Ja, und es ändert sich ja auch der Aufbau der einzelnen Episoden. Sie haben ein unterschiedliches Tempo. Es kommt immer wieder was Überraschendes. Also mir ging es so, dass ich auch diese ganzen Zusatzszenen gerne noch gelesen hätte, ausformuliert. Also es ist so ideenreich geschrieben, dass ich nicht ermüdet bin.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Mini-Horror von Barbie Markovic, erschienen im Wiener Residenzverlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit vielen Informationen zu den ausgewählten Büchern aus der Jury. Der SWR-Bestenliste waren heute Abend in Karlsruhe zu Gast. Cornelia Geißler, Beate Tröger und Jörg Margenau. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle Demé und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.